NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Unsere Themen in der kommenden halben Stunde. US-Präsident Trump ist zu einem mehrtägigen Besuch in Peking eingetroffen. Er will mit Staatschef Xi Jinping auch über den Krieg in Iran reden. Welche Erfolge kann es geben? Was bedeutet das auch für Europa? Das klären wir gleich. Außerdem, das Bundeskabinett hat sich auf eine Strafverschärfung beim Einsatz von K.O.-Tropfen geeinigt. Sie werden nun rechtlich als Waffe oder auch gefährliches Werkzeug eingestuft. Und wir schauen noch auf den aktuellen Mecklenburg-Vorpommern-Trend. Im September wird ein neuer Landtag gewählt. Wir schauen gleich, wo die Parteien aktuell stehen. Handel, Technologie, politische Macht, das sind alles Themenfelder, in denen die USA und China schon seit längerem konkurrieren. Seit heute ist US-Präsident Trump also zu Gast in Peking. Er war schon mal bei Xi Jinping zu Besuch, doch die Zeiten haben sich geändert. Morgen und übermorgen finden dann Gespräche und Verhandlungen mit Chinas Staats- und Parteichef statt. Und das wiederum ist weltweit interessant, denn diese beiden Nationen bestimmen das Schicksal der Welt mit. Das ist jetzt nicht nur eine Phrase, sondern das zeigen auch Zahlen. Mehr als 40% des globalen Bruttoinlandsprodukts entfällt auf diese beiden Länder. Rund die Hälfte aller Militärausgaben weltweit. Wie viel Konkurrenz, wie viel notwendige Partnerschaft es gibt, fragen wir gleich bei einem Politikwissenschaftler. Zunächst aber aus Peking, Maximilian Seib.
Als Donald Trump in Peking aus dem Flugzeug steigt, wird er fast empfangen wie ein Popstar. Dutzende junge Chinesinnen und Chinesen in blauen Hemden und weißen Hosen stehen Spalier, wehen mit kleinen chinesischen Fahnen und rufen herzlich willkommen. Dass der choreografierte Empfang so warm ausfällt, keine Selbstverständlichkeit. Seit seinem letzten Besuch in China vor fast 9 Jahren hat Trump Handelskriege mit der Volksrepublik angezettelt. Beide Seiten haben sich mit Zöllen überzogen. Das Verhältnis seither stark beschädigt. Doch bei seinem letzten Statement vor dem Abflug, das alles für Trump kein Thema. I have a great relationship with President Xi. Er habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Präsident Xi und er glaube, das werde auch so bleiben. Vor gut einem halben Jahr haben sich Trump und Xi zum letzten Mal getroffen auf neutralem Boden in Südkorea. Dort wurden unter anderem die Zölle deutlich gesenkt. Diese Deeskalation soll weitergeführt, gerne ausgebaut werden, so die Hoffnung nicht nur auf US-amerikanischer Seite. China sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, sagt Guo Chikun, Sprecher des Außenministeriums. Man wolle Differenzen bewältigen und einer turbulenten Welt Stabilität geben. Harmonische Bilder sind fest eingeplant im Programm, inklusive gemeinsamer Teezeit und einem Staatsbankett. Doch hinter den Kulissen gibt es eine ganze Reihe an heiklen Themen. Eines davon hat US-Präsident Trump schon vor dem Gipfel versucht abzuräumen, der von ihm und Israel angezettelte Iran-Krieg. Man werde zwar viel darüber sprechen, Chinas Hilfe als Vermittler brauche man aber nicht. Der Iran sei militärisch geschlagen, entweder er würde einlenken oder man bringe die Sache anders zu Ende. Sowohl die USA als auch China leiden unter den Folgen des Iran-Kriegs, der Blockade der Straße von Hormus und gestiegenen Ölpreisen. China als langjähriger Wirtschaftspartner könnte auf den Iran einwirken, doch das, so Beobachter, käme wahrscheinlich mit einem Preis. Zum Beispiel beim Thema Taiwan. Die demokratisch regierte Insel war zwar nie Teil der Volksrepublik, doch China sieht sie als eigenes Staatsgebiet. Dass die USA milliardenschwere Waffenpakete für Taiwan schnüren, kritisiert Zhong Han, Sprecherin für Taiwan-Angelegenheiten in China, klar. Die Taiwan-Frage sei eine innere Angelegenheit Chinas. Man lehne Waffenverkäufe an diese Region entschieden ab. Besonders im Fokus stehen bei diesem Treffen in Peking Handelsfragen. Eine Delegation prominenter Firmenbosse begleitet Trump, darunter Tesla und Ex-Chef Elon Musk, Apple-Boss Tim Cook und Nvidia-CEO Jensen Huang. Es geht um Kooperationen, Deals und einen möglichen Abbau der gegenseitigen Beschränkungen. Ich denke, Sie werden sehen, dass gute Dinge passieren werden. Das wird eine aufregende Reise, viele gute Dinge werden geschehen, so Donald Trump. Dass diesen großen Worten auch große Taten folgen, bezweifeln viele Beobachter. Beide Seiten scheinen aber auf jeden Fall darum bemüht, dass sich die zwei größten Volkswirtschaften der Welt wieder annähern.
Soweit Maximilian Seib. Zur groben Einordnung, es sind zwei Großmächte mit Konfliktpotenzial und gerade der Aufstieg Pekings stellt eine zunehmende Gefahr für die USA dar. Während China also zunehmend Militärübungen in der Taiwanstraße abhält und Macht demonstriert, versuchen die USA, die chinesische Entwicklung mit Handelsbeschränkungen zu verlangsamen. Ich habe darüber auch mit Dr. Sascha Lohmann gesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Mitglied der Forschungsgruppe USA und habe ihn gefragt, was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste Ziel von Trumps China-Besuch? Iran, Handel oder die innenpolitische Symbolik?
Ja, grundsätzlich ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Machtblöcken kompliziert. Wir haben hier einen sehr erratischen Politikstil Trumps in seiner zweiten Amtszeit gesehen, der auch die US-China-Politik prägt. Viele professionelle Beobachterinnen und Beobachter wundern sich immer noch, was ist eigentlich die strategische Herangehensweise? Es dominieren kurzfristige handels- und sicherheitspolitische Erwägungen, wie zum Beispiel die Abhängigkeit von chinesischen Grundstoffen für die US-Industrie oder der Streit über das Handelsbilanzdefizit oder der Krieg im Iran jetzt oder auch Taiwan. Aber dieser strukturelle Systemkonflikt, der schwelt eigentlich weiter und wir wissen nicht so richtig, wie der sozusagen angegangen werden wird. Das war ja mal die Rede auch von Entflechtung, Decoupling. Davon hören wir jetzt nicht so viel. Insgesamt sind die Erwartungen, denke ich, jetzt auch an dieses Treffen eher gering, auch wenn die Vorbereitungen umfangreich waren. Aber man sieht schon, es geht um Schadensbegrenzung und um Stabilität und nicht so sehr um grundsätzliche Fragen.
Nun hat US-Präsident Trump vorab schon gesagt, er wolle über den Iran-Krieg reden. Da hat er ja ein bisschen die Bringschuld. Bislang konnte er keine Einigung mit Teheran erzielen. China wiederum setzt auf Frieden und ist ein wichtiger Abnehmer von iranischem Öl. Inwieweit kann Xi da also Einfluss üben oder inwieweit wird Donald Trump sich wohl Hilfe holen?
Ja, ich glaube, auch da sind die Erwartungen auf beiden Seiten gering. Der Druck auf die chinesische Seite von der US-Regierung ist ja zuletzt erhöht worden. Der Iran importiert die Mehrheit der iranischen Ölausfuhren. Fast 90% gehen nach China. Die US-Regierung hat auch die Raffinerien, die in nicht staatlichem Besitz sind, aber auch für die staatlichen Raffineriekonzerne arbeiten, zunehmend ins Visier der Sanktionspolitik genommen. Daraufhin hat die chinesische Seite reagiert, hat ihre sogenannte Abwehrgesetzgebung aktiviert, hat also diesen Unternehmen, die von Sanktionen betroffen sind, verboten, sich an diese zu halten. Wir sahen auch heute Morgen wieder einen Tanker beladen mit iranischem Rohöl, der nach China aufbrach und es eben geschafft hat, durch die Straße von Hormuz zu kommen. Das heißt, hier gehen oder anscheinend die chinesischen Ölimporte weiter. Und ich glaube, dahingehend sind die Erwartungen auf beiden Seiten gering, dass man hier der jeweiligen Seite entgegenkommen würde.
Weiteres großes Thema. Trump hält ja weltweit alle in Atem mit seiner Zollpolitik, selbst wenn er jetzt im Land da ja einen Dämpfer durch Gerichte erfahren hat. Mit China hat sich das besonders hochgeschaukelt. Das waren zum Schluss, glaube ich, bis zu 150%. Wie geht's da weiter? Ist das auch ein wichtiger Punkt oder sehen Sie da auch eher wenig Lösungsorientierung?
Ja, es hat sich ja vergleichsweise wenig hochgeschaukelt, wenn man das mit den Ankündigungen aus dem Wahlkampf mal vergleicht. Also Stichwort auch hier Entflechtung, Decoupling, so nicht eingetreten. Wir sehen auch, dass die Kritik sich weniger auf China und mehr auf die Europäer bezogen hat, auch über Handelsfragen hinausgehend. Diese ja auf europäischer Seite für große Irritationen gesorgten Anschuldigungen von Zensur oder unfaire Regulierung von US-Digitalkonzernen. Das heißt auch hier eher ja nicht so starke Eskalation, wie zum Beispiel jetzt auch seit dem bilateralen Treffen zwischen den beiden in Südkorea im Oktober letzten Jahres gesehen. Da hat man sich ja auch geeinigt, den Handelskonflikt etwas runterzukochen. Das ist jetzt, wie gesagt, spannend, inwiefern da der Krieg gegen den Iran eine Rolle spielt. Der US-Finanzminister hat ja der chinesischen Seite Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen durch diese fortgesetzten Öleinfuhren. Das heißt, wir sehen hier eigentlich eine Deeskalation auf großer Ebene. Und jetzt wird es spannend sein, wie diese zweite Front in diesem strukturellen Konflikt zwischen China und den USA, nämlich der Iran-Krieg, dafür sorgt, dass hier vielleicht doch mehr Instabilität als Stabilität bei diesem Treffen hinaus zu beobachten ist.
Und wenn wir nochmal auf Chinas Seite schauen, ich habe immer den Eindruck, was bei Trump die Zölle sind, sind bei China die seltenen Erden. Also auch ein großer Trumpf, weil weltweit sind alle darauf angewiesen, auch die USA. Meinen Sie, hier können Lockerungen herausverhandelt werden?
Ja, diese seltenen Erden sind sicherlich das Druck- und Machtpotenzial Chinas, hier diese kritischen Produktions- und Lieferketten für außen- und sicherheitspolitische Ziele zu instrumentalisieren. Da hatten wir ja Exportkontrollen für seltene Erden und Magnete, die sozusagen anfangen, Oktober letzten Jahres angekündigt worden waren, die zusätzlich zu diesen bestehenden eigentlich hätten in Kraft treten sollen. Die sind jetzt noch erstmal ausgesetzt bis Anfang November oder Dezember diesen Jahres. Die ursprünglichen Exportkontrollen, die waren ja eine unmittelbare Reaktion auf diesen sogenannten Liberation Day, also wo Präsident Trump weltweit Ausgleichszölle verhängt hat. Und wir sehen hier, dass das wohl auch für die chinesische Seite ein sehr prominentes und auch oft genutztes Mittel ist und mit dem man eben auch zeigen konnte, dass man hier Gegenwehr bereit ist. Und das hat auch Eindruck auf die amerikanische Seite ausgeübt.
Sagt der Politikwissenschaftler Dr. Sascha Lohmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir kommen zurück nach Deutschland. Das war es also für die Entlastungsprämie, nachdem es so viel Widerstand gegeben hat aus Wirtschaft, aber auch Ländern und Kommunen, wird der Plan nicht weiter verfolgt. Das ist eine Botschaft nach dem gestrigen Koalitionsausschuss im Kanzleramt und dass es offenbar nicht laut geworden ist, auch das schon ein Erfolg. Die Botschaft ist klar, die Bundesregierung und die Koalitionsspitzen haben den Ernst der Lage erkannt. Bis zur Sommerpause soll ein Reformpaket geschnürt werden, das die Themen Steuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau umfasst. Georg Schwarte berichtet aus Berlin.
Am Morgen danach haben die Abgeordneten von Union und SPD Post bekommen. Von ihren Fraktionschefs Jens Spahn und Alexander Hoffmann schreiben ihren Unionsleuten Matthias Mirsch, seinen Sozialdemokraten, was da gestern Abend im Koalitionsausschuss beschlossen wurde. Erste Botschaft, die 1.000 Euro Entlastungsprämie ist final beerdigt. Oder wie Spahn und Hoffmann es formulieren.
Das Vorhaben der 1.000 Euro Prämie verfolgen wir nicht weiter.
Zweite Botschaft, vor der Sommerpause wollen sie im Paket. So wie SPD-Vizekanzler Klingbeil es mal wollte. Die großen Reformvorhaben auf die Schiene setzen.
Bei einem weiteren Koalitionsausschuss vor der Sommerpause wollen wir zu den aktuell wesentlichen Reformthemen Steuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratierückbau im Paket zu gemeinsamen Entscheidungen kommen.
Das alles gab es nur schriftlich an die eigenen Leute. Dazu die Info, dass der Kanzler Anfang Juni die Sozialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeber, ins Kanzleramt lädt. Motto, nur gemeinsam wird's gehen. Öffentlich sagen wollte das niemand, nur einer redete via Social Media. Das war der Bayer und CSU-Chef Söder, wer sonst?
Guten Morgen aus Berlin. Nach einem konstruktiven Koalitionsausschuss mit dem klaren Ziel- und Entwicklungsplan für die Reformen der nächsten Monate, jetzt hier die letzten Sekunden in meinem Büro in Berlin.
Ansonsten gilt, kein Krach und öffentliches Schweigen ist auch ein Erfolg. Offiziell hieß es lediglich kurz und von allen gleich schriftlich formuliert, ein Arbeitsprozess für die anstehenden Reformen sei gestern Nacht verabredet worden. Der CDU-Mann Armin Laschet sagt, gut, aber...
Natürlich hätte man den Arbeitsprozess auch schon mal vor einem halben Jahr in Gang setzen können, aber... Besser jetzt als nie.
Was noch? Als Entlastungssignal für alle Bürger wird die CO2-Preiserhöhung für 2027 ausgesetzt. Einsparvolumen für alle angeblich 2,8 Milliarden. Grünen Co-Chef Banaschak reicht das natürlich alles nicht. Der fragt, was für eine Entlastung gibt's denn jetzt sofort? Ist die Regierung noch handlungsfähig?
Eingeschränkt und das ist kein gutes Zeichen, weil wir sind jetzt in Woche 11 nach Beginn der Eskalation im Iran, im Nahen Osten. Woche 11 der größten Energiekrise der letzten Jahrzehnte.
Außer einem laut Kanzler Merz leidlich funktionierenden Tankrabatt gäbe es wenig. Dafür jedenfalls gibt es derzeit zumindest keine Hinweise, dass sie sich gestern Abend weiter gestritten haben. Gott sei Dank, sagt Armin Laschet, CDU.
Die Streiterei nervt die Leute einfach und sie ist auch nicht gut. Und ich verstehe auch nicht die Strategie, denn sie hilft keinem der beiden.
Sagt übrigens mit Blick auf die schwarz-rote Koalition auch einer, der jahrelang Politik als Handwerk organisierte, Thomas de Maizière. Der war mal Kanzleramtschef, Verteidigungs- und Innenminister und sagt bei Maischberger, dass das Parteiengezänk, wer was besser kann, Union oder SPD, allen schade.
Die Bürger interessiert das. Gehandelt wird, dass umgesetzt wird, dass gearbeitet wird, dass nüchtern seine Bahn gezogen wird. Das interessiert. Und dann geht es beiden Regierungsparteien damit besser. Und dieser Irrglaube, der muss jetzt, glaube ich mal, enden.
Anfangen soll dagegen jetzt der Arbeitsprozess in Sachen Reformen. Morgen ist allerdings erstmal Feiertag, auch im politischen Berlin.
Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Zum Zustand der schwarz-roten Koalition kommt die Meinung von Dagmar Pepping aus dem Hauptstadtstudio in Berlin.
Geht doch. Der Kanzler hat offenbar eingesehen, dass er alle an einen Tisch holen muss. Arbeitgeber und Gewerkschaften kommen ins Kanzleramt, um mit der Koalition über die Zukunft zu sprechen. Dieses Land braucht Reformen. Gesundheit, Pflege, Rente, Steuern, Arbeitsmarkt, überall müssen wir ran. Das kann aber nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Koalition hat miserable Wochen hinter sich. Streit auf offener Bühne, Spitzenpersonal, das überfordert wirkt, das politische Handwerk nicht beherrscht. Stichwort Villa Borsig und Entlastungsprämie. Die Umfragewerte für Merz, Klingbeil und Co. sind nicht umsonst desaströs. Nach dem Koalitionsausschuss gibt es aber Hoffnung, dass sich alle Beteiligten endlich zusammenreißen. Neben dem runden Tisch im Kanzleramt wurde auch ein klarer Fahrplan für Reformen vereinbart. Bis zur Sommerpause soll es Entscheidungen geben. Und die werden den Menschen wehtun, gerade im reformscheuen Deutschland. Wir müssen uns der Realität stellen. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Die Kosten bei Rente, Gesundheit und Pflege steigen. Wir haben zu wenige, die einzahlen. Das ist Demografie und Mathematik. Da hat Kanzler Merz völlig recht. Auch bei den Steuern muss die Koalition ran. Sie muss Menschen mit einem kleinen oder mittleren Einkommen entlasten. Spitzenverdiener müssen mehr schultern. Stichwort Reichensteuer, Erbschaftssteuer. Diese Bundesregierung steht mit dem Rücken zur Wand. Das kann auch eine Chance sein.
Die Meinung heute von Dagmar Pepping. Vor kurzem habe ich erst in einer Bar beobachtet, wie mehrere junge Frauen konsequent die ganze Zeit ihre Hände über ihre Gläser gehalten haben. Und erst einiges später wurde mir klar, dass das wohl eine Vorsichtsmaßnahme war, damit nichts Falsches ins Glas gelangt. Konkreter K.O.-Tropfen, die werden leider immer noch sehr oft eingesetzt, um das Gegenüber wehrlos zu machen. Das Bundeskabinett hat nun eine Strafverschärfung beschlossen. Wer unter Einsatz sogenannter K.O.-Tropfen einen Raub oder eine Vergewaltigung begeht, soll künftig mit mindestens 5 Jahren Haft bestraft werden. Jasper Rupper zu den Einzelheiten aus dem Justizministerium dazu.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD macht zu Beginn ihres Statements noch einmal klar, warum die Regierung die Strafen verschärfen will.
Vergewaltigungen unter dem Einsatz von K.O.-Tropfen sind ganz besonders niederträchtig und sind extrem gefährliche und extrem verwerfliche Taten.
Mindestens 5 Jahre Gefängnis statt bisher 3, wenn ein Täter bei einem Raub- oder Sexualdelikt K.O.-Tropfen einsetzt. So steht es im Gesetzentwurf, den das Kabinett heute verabschiedet hat. Hubig spricht aber auch ein Problem an, das ein Gesetz nicht lösen kann. Täter werden selten überführt, da K.O.-Tropfen im Körper der Opfer nur kurze Zeit nachgewiesen werden können.
Deshalb ist es wichtig, dass Betroffene, Menschen, die das Gefühl haben, da ist was passiert, ich hatte einen Filmriss, den ich mir überhaupt nicht erklären kann, schnell zur Ärztin, zum Arzt gehen, in forensische Ambulanzen gehen und sich dort entsprechend untersuchen lassen.
So könne man Spuren sichern und Täter dingfest machen. Wie oft das in der Vergangenheit passiert ist, ist nicht bekannt. In polizeilichen Statistiken wird nicht festgehalten, ob und welche Mittel bei einem Sexualverbrechen zum Einsatz kamen. Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus.
Und wir schauen jetzt ins Ländle. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir ist am Vormittag im Landtag in Stuttgart zum neuen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs gewählt worden und anschließend gleich vereidigt. Der 60-Jährige tritt damit die Nachfolge von Winfried Kretschmann an und wird die seit 10 Jahren bestehende grün-schwarze Koalition fortsetzen. Knut Bauer berichtet aus Stuttgart.
Kurz nach 12 hat Baden-Württemberg mit Cem Özdemir einen neuen Regierungschef.
An der Wahl haben sich 157 Abgeordnete beteiligt. Auf Herrn Abgeordneten Cem Özdemir entfielen 93 Stimmen.
Kurz darauf wird Özdemir vereidigt. Der 60-Jährige leistet den Amtseid mit religiöser Beteuerung.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Ein feierlicher Augenblick im Landtag von Baden-Württemberg, begleitet von zahlreichen Gästen auf der Besuchertribüne. Darunter Özdemirs Frau Flavia und Winfried Kretschmann. Der Langzeitministerpräsident von den Grünen scheidet nach 15 Jahren aus dem Amt.
Es ist symbolisch, dass ich jetzt hier auf der Zuschauertribüne sitze. Jetzt gucke ich mir das alles an von oben, ohne die Last und Bürde des Amtes noch zu haben.
Mit Özdemir wird zum zweiten Mal ein Grünen-Politiker Ministerpräsident in Deutschland. Und er ist der erste Regierungschef mit türkischen Wurzeln. Der neue Ministerpräsident ist sich der Bedeutung dieses Moments bewusst.
Das ist mir jetzt ja nicht an der Wiege gesungen worden. Ein Arbeiterkind aus Baden-Urach. Er wird mal Ministerpräsident von Baden-Württemberg und trotzdem hat es geklappt. Das zeigt ja, in Baden-Württemberg gehen solche Geschichten.
Bereits vor dem heutigen Tag hatte Özdemir davon gesprochen, dass die Wahl zum Ministerpräsidenten der absolute Höhepunkt in seinem Leben sei. Das Amt will er nun mit Demut angehen.
Es ist eine große Ehre. Ich bin sehr dankbar dafür und werde alles dafür tun, ein guter Ministerpräsident für Baden-Württemberg zu werden.
Zur Amtsübergabe ist er vom Landtag mit der Stadtbahn in die Villa Reitzenstein in Stuttgart gefahren, den Amtssitz der Landesregierung. Trotz allem ist es kein Start nach Maß für den neuen Regierungschef. Er hat 93 Stimmen der 157 Abgeordneten bekommen. Grüne und CDU haben zusammen 112 Abgeordnete. Damit fehlen 19 Stimmen aus dem Regierungslager.
Ja, das ist ja klar, dass es immer ein paar gibt, die enttäuscht sind, weil sie nicht mehr Minister sind oder nicht Staatssekretär wurden.
34 Stimmen entfielen auf CDU-Landeschef Manuel Hagel, den neuen Innenminister von Baden-Württemberg. Die AfD hatte ihn vorgeschlagen, Hagel selbst hatte sich davon klar distanziert.
Es gibt eine Verantwortung, die ist größer wie man selber. Und mit der deutschen Christdemokratie und mit diesem Parlament machen Sie keine Spielchen.
Das eher schwache Ergebnis für Özdemir zeigt aber auch, dass die Wunden bei der CDU nach dem Wahlkampf offensichtlich immer noch nicht ganz verheilt sind. Es gab den Vorwurf einer Schmutzkampagne. Nach seiner Aufholjagd bei der Landtagswahl und dem knappen Wahlsieg ist Cem Özdemir jetzt neuer Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Die vielen Abweichler in den Regierungsreihen zeigen allerdings, dass er erstmal damit beschäftigt sein wird, den grün-schwarzen Laden zusammenzuhalten.
Wir haben, glaube ich, ein Programm, wo beide Parteien sich wiederfinden können und eine gute Grundlage für die nächsten 5 Jahre.
Sagt Cem Özdemir, der neue Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Ja, und Aufholjagd ist auch ein gutes Stichwort für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die in gut 4 Monaten stattfindet, am 20. September. Dann sind etwa 1,3 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und schon jetzt gibt es regelmäßige Umfragen, um die Trends im nordöstlichen Bundesland abzufragen. Und zu den aktuellen Zahlen habe ich mit Stefan Ludmann in Schwerin gesprochen. An der Spitze hat sich ja nichts verändert. Die AfD bleibt laut Infratest-DiMAP-Umfrage stärkste Kraft, aber nicht ganz so hoch wie in Sachsen-Anhalt derzeit in Umfragen liegt, oder?
Ja, sie liegt deutlich darunter. In Sachsen-Anhalt kommt die AfD ja nach diesen neuesten Umfragen auf 41%. In Mecklenburg-Vorpommern, da bleibt sie im 30%-Bereich. 36% sind es ganz konkret. Das ist ein Plus von einem Punkt im Vergleich zur Umfrage vom Januar. Sie bleibt damit aber deutlich hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Die AfD will ja auch hier im Land eine Alleinregierung. Mit 36% würde sie das nicht schaffen. Die SPD, die folgt auf Platz 2 mit 27%. Sie verkürzt damit den Abstand zur AfD auf 9 Punkte. Danach folgt dann die Linke mit 13% und dann die CDU mit nur noch 10%. Also erstmals Platz 4 für die Union. Es folgen dann die Grünen mit 4 und das BSW mit 5. Da geht der Trend weiter nach unten.
Schauen wir auf die Regierungsparteien. Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD, die distanzierte sich ja zuletzt schon etwas deutlicher von der Bundespolitik, konnte man den Eindruck haben, war zum Beispiel auch zuletzt gegen die Entlastungsprämie. Zeigt das schon Wirkung? Bringt das das Plus?
Möglicherweise schon. Diese diversen Interviews und Talkshow-Auftritte, in der sich ja Manuela Schwesig als Botschafter ihres Landes, als Kämpferin, Vorkämpferin für Mecklenburg-Vorpommern immer wieder präsentiert und auch profiliert gegen die Bundesregierung, auch dann gegen die eigene SPD in der Bundesregierung. Das zeigt dann möglicherweise schon Wirkung. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Schwesig, die stilisiert diesen Wahlkampf und auch nachher diese Wahlentscheidung zu einer ganz wichtigen Richtungsentscheidung zwischen ihrer SPD und der ja in Teilen rechtsextremen AfD. Sie sagt, entweder wählt ihr die SPD oder ihr bekommt mit der AfD eine andere Republik. Und dieser polarisierende Wahlkampf, der scheint dann auf das Konto von Schwesig einzuzahlen.
Auch die mitregierenden Linken, ja anders als in anderen Bundesländern, zweistellig, also relativ stark. Aber wir müssen noch mal auf die Union schauen. Nur noch Platz 4 in Mecklenburg-Vorpommern. Wie fallen denn da die Reaktionen aus?
Ja, die Generalsekretärin, das ist Kathi Hoffmeister, die sagte heute, man sei natürlich nicht zufrieden mit diesen Zahlen. Hoffmeister führte das aber auch auf diesen polarisierenden Wahlkampf der SPD zurück. Da sieht sich die CDU so ein bisschen als Opfer. Man fällt da so ein bisschen durch den Rost, hat man den Eindruck. Und sie sagt natürlich auch, dass die Leistung, die Performance auf Bundesebene alles andere als gut sei der schwarz-roten Bundesregierung. Aber da zeigte sie dann auch wieder auf die SPD. Sie meinte, die SPD, die Schwesig-SPD, die würde in in der Bundesregierung eben Opposition machen. Da würde dann schnell der Eindruck entstehen, Politik könnte sich nicht einigen und da müsse die SPD auch mal drüber nachdenken. Aber insgesamt muss man sagen, 10% für die Union in Mecklenburg-Vorpommern für eine ehemalige Regierungspartei, das ist schon ein Tiefschlag, auch ein Tiefschlag für den Spitzenkandidaten Daniel Peters. Dessen Beliebtheitswerte, die sind im Keller und nur gut ein Drittel der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern kennt überhaupt Daniel Peters.
Soweit schon Einschätzungen von Stefan Ludmann. Ausführliche Einordnungen zum Mecklenburg-Vorpommern-Trend gibt es im Podcast MV im Fokus zu finden in ARD Sounds und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Mittwoch, den 13. Mai.